Ö1, Journal um 8. Mit Christine Tönicke-Frenkenberger am letzten Schultag vor den Ferien in Ostösterreich. Guten Morgen. Nach dem 16. Finale der Fußball-Weltmeisterschaft muss Österreichs Nationalteam die Heimreise antreten. Hören Sie Stimmen von Fans und eine sportliche Analyse. Die Regierung will im Zuge der Reformpartnerschaft die Netzkosten senken. Rund 4 Milliarden Euro bis 2040. Die Energiestaatssekretärin verteidigt das Volumen gegenüber Kritikern. Vor Gericht muss sich heute der Linzer Ex-Bürgermeister Klaus Luger von der SPÖ verantworten. Ihm wird Untreue vorgeworfen. Eine Diversion in der Sache ist aufgehoben worden. Und der Messenger-Dienst WhatsApp stellt um. Künftig müssen Nutzer ihre private Handynummer nicht mehr preisgeben, um mit neuen Kontakten zu chatten. Den Anfang macht Georg Brack mit der Wetterprognose.
Warmes, wechselhaftes und windiges Wetter bringt der heutige Freitag. Mehr Sonne gibt es morgen am Samstag. Der Sonntag bringt dann wieder Regenschauer. Die aktuellen Meldungen: Wien heiter 22 Grad, Eisenstadt sonnig 23 Grad, St. Pölten wolkig 21 Grad, Linz wolkig 20 Grad, Salzburg stark bewölkt 20 Grad, Innsbruck Regen 18 Grad, Bregenz wolkig 18 Grad, Graz und Klagenfurt sonnig 18 Grad. Ein paar Schauer gibt es aktuell vom Bregenzer Wald über Tirol und Salzburg bis in Teile Ober- und Niederösterreichs. Die sind hier heute vor allem am Vormittag noch dabei. Ab Mittag werden die Schauer seltener. Dann kommt hier auch immer öfter die Sonne durch. Überwiegend sonnig wird es heute speziell von Osttirol über Kärnten bis ins südliche Burgenland. Außerdem weht lebhafter bis kräftiger Nordwestwind. Die höchsten Temperaturen liegen zwischen 21 und knapp 30 Grad. Ähnlich warm und windig auch am Wochenende. Sonniger und wärmer wird dabei der Samstag. Am Sonntag gibt es vor allem an der Alpen-Nordseite mehr Wolken und teils gewittrige Schauer.
0:3. Spanien war am Abend für Österreichs Fußballnationalteam bei der Weltmeisterschaft dann doch eine Nummer zu groß. Gegen die Iberer war die erhoffte Sensation nie wirklich in Reichweite. Das erste und auch letzte K.O.-Spiel für Österreich ist bei den vielen Public Viewings in Österreich bei bester Stimmung von tausenden Fans mitverfolgt worden. Auch wenn es natürlich am Ende eben nicht viel zu feiern gegeben hat, berichtet Christian Hoffmann.
Gemeinsam Fußball schauen mit Seeblick. In Neusiedl am See haben am Abend hunderte ÖFB-Fans der österreichischen Nationalmannschaft gegen Spanien die Daumen gedrückt und irgendwie dann doch noch auf ein kleines Wunder gehofft.
Heute haben wir mit Stolz verloren, hat passt einfach, wurscht.
Im Endeffekt verloren haben wir, weil sie nicht weiterkommen. Aber die Performance hat auf jeden Fall passt, aber auf jeden Fall nicht gereicht.
Nächstes Mal schaffen wir es.
Die Enttäuschung war eigentlich schon sehr groß. In der ersten Halbzeit haben wir Chancen gehabt, war was da. Aber grundsätzlich muss man sagen, es war Spanien. Spanien ist nicht irgendwer.
Also nichts mit der nächsten rot-weiß-roten Sternstunde. Hängende, betretene Gesichter auch beim Public Viewing in Hartin vor Adelberg.
Anfangs natürlich voll spannend, weil wir viel Chance erkettern. Wo dann ins 3-0 gefallen ist, war dann schon ziemlich fertig. Ende im Gelände.
Naja, das Match war schwer anstrengend von der ersten Minute. Ja, wir haben geil gefightert. Leider hat es nicht lange gegen aktueller Europameister, aber ich bin stolz auf die Mannschaft und es war wirklich, wirklich genial zum Zuschauen.
Auf zwei riesigen LED-Leinwänden war im Salzburger Red Bull-Stadion das WM-Spiel zu sehen.
Ja, schon enttäuscht. Also ich hätte mir schon mehr erwartet, dass da im Sturm mehr geht. Also so zwei, drei Chancen, 200-prozentige und beim 2-1 vielleicht, da wäre noch einmal eine Stimmung reinkommen, ja, Motivation, aber ja, es hat leider gefehlt ein bisschen.
Ja, war sehr unverhofft, sagen wir so. Wir wurden leider sehr dominiert. Die Stimmung ist natürlich jetzt traurig, dass wir draußen sind, aber trotzdem freudig, dass wir so weit gekommen sind.
Auch in der Wiener Innenstadt wurde am Abend bei den zahlreichen Public Viewings mitgefiebert bis zur letzten Minute.
Also wir haben sehr mitgefiebert, die Stimmung war super, aber bis zu deppert, das war Schass dann zum Schluss.
Offensiv haben wir jetzt nicht viel dagegen halten können, aber ich glaube, dass wir den Spaniern auf jeden Fall einen Kampf geboten haben.
Des einen Leid, des anderen Freud. Für die spanischen Fans in Saalfelden in Salzburg hat der Abend mit dem 3:0 ein glücklicheres Ende genommen.
Ja, wir sind sehr glücklich. Österreich spielt sehr gut auch, aber Spanien ist ein großes Team.
Ein glücklicher und gnädiger Spanien-Fan. Gehen wir zur Analyse jetzt nach Los Angeles zu unserem Reporter Daniel Kulowitz. Guten Morgen.
Schönen guten Morgen aus Los Angeles.
Im Vorfeld des Spiels hat es geheißen, es braucht eine aggressive Balleroberung und Entlastungsangriffe. Es scheint aber eindeutig, Spanien war einfach zu stark.
So ehrlich muss man sein, da können wir momentan nur neidlos hinterherhecheln. Das ist jetzt gar nicht böse gemeint, sondern das ist einfach der pure Neid, dass Nationen über so ein Reservoir an unglaublichen Spielern verfügen kann. Als Reporter und Fan würde man am liebsten so Emoji-Herzen verschicken. Da geht es mir zum Beispiel auch bei Frankreich ähnlich, einfach zum Zungenschnalzen. Und das ist ganz einfach nicht die Liga von Österreich, so ehrlich müssen wir uns sein. Haben wir vor einiger Zeit mal hingeschnuppert, auch dank Ralf Rangnicks Überfallsfußball. Nur der ist uns in der letzten Zeit ein bisschen abhanden gekommen. Auch das muss man schonungslos aufzeigen. Liegt an vielen Faktoren, würde die Sendung jetzt hier sprengen. Kurz zusammengefasst, ein Großteil der Spieler ist einfach nicht fit hierher gekommen. Dann musste Ralf Rangnick eine Balance finden zwischen Spielern, die ihn hierher zur WM geschossen haben und Spielern, die vielleicht in besserer Verfassung waren, aber nur auf der Bank gesessen sind. Gleiches Problem hatten übrigens auch schon Teamchefs vor ihm. In Summe waren es 4 solide WM-Spiele. Man hat sich weder blamiert, aber auch nicht wirklich für Aufsehen gesorgt, wie einst bei der Euro. Also das muss man uns vielleicht angreifen. Zu gestern kann man noch sagen, Schande war es auch keine gegen Spanien, auch wenn wir kein einziges Mal aufs Tor von Spanien geschossen haben. Das gab es übrigens zuletzt bei einer WM in einem K.O.-Spiel vor 12 Jahren. Also da haben wir jetzt einen kleinen Negativrekord bicken.
Einer, der herausgestochen ist, ist Tormann Alexander Schlager. Eigentlich in allen Spielen, kann man sagen.
Ja, der war gefühlt in jedem Match Man of the Match, hätte sich auch gestern so eine Auszeichnung verdient. 3-4 Glanzparaden gegen unglaubliche spanische Superstars. Also der hat sicherlich noch eine höhere Niederlage verhindert und Werbung in eigener Sache betrieben. Also wenn ich er wäre, würde ich jetzt mal Handy nicht allzu weit weglegen. Ein Anruf aus dem Ausland ist nicht unrealistisch. Sowas fällt im Normalfall auf. Und Alexander Schlager, wenn wir ihn schon beim Namen haben, war sicher bei dieser WM vermutlich der Einzige in Normal- oder Überform. Mit Abstrichen vielleicht noch Sabitzer. Der Rest, muss man ganz ehrlich sagen, hat irgendwie eben nicht zu 100% fit gewirkt. Auch wenn sie gegen Spanien nochmal absolut alles aus dem Tank rausgeholt haben und an die Grenzen gegangen sind. Aber mehr war da einfach nicht drin. Und da ist ihnen im Prinzip auch nichts vorzuwerfen.
Und wie geht die Mannschaft mit dem WM aus um? Das grundsätzliche Minimalziel hat sie ja erreicht.
Ja, damit waren sie auch happy. Eine K.O.-Phase, davon hat man sozusagen geträumt und es war zu befürchten, dass Spanien da als Endstation wartet und es war dann ein bisschen Taschentuchalarm in der Kabine. Zum einen, weil sich Marko Arnautovic, einer der Leader-Typen im Nationalteam, verabschiedet hat mit einer hochemotionalen Rede. Also den werden wir im ÖFB-Team maximal noch bei einem Abschiedsspiel sehen. Und dann gab es auch noch so ein bisschen Ärger bei den Spielern, dass man es eben nicht den Spaniern mehr zeigen konnte und dass da zur absoluten Weltklasse noch so eine Riesenlücke klafft. Das hat viele gewurmt. Bei den jüngeren Spielern war das so eine Art Mund abputzen, Krone richten, weiter geht's Stimmung, denn für viele war es die erste WM. Viele haben zum ersten Mal auf dieser Bühne performen dürfen. Viele waren da auch ein bisschen zu nervös, das hat man auch gesehen. Stichwort Niki Seiwald, Paul Wanner. Aber die haben die Lust versprüht auf mehr. Sie wollen so schnell wie möglich wieder zurück auf diese Bühne, nur der Weg wird halt sehr steinig werden.
Und wie geht es für die Fußballnationalmannschaft jetzt weiter? Erst einmal nach Hause?
Ja, die verteilen sich jetzt in alle Himmelsrichtungen. Einen klassischen gemeinsamen Flug nach Hause gibt es jetzt nicht. Wir haben gehört von Spielern, die zum Beispiel nach Hawaii fliegen mit der Familie. Andere werden ihre Reha fortsetzen. Und wie es sportlich weitergeht, das Thema Arnautovic habe ich gerade angesprochen. Näheres ist dann noch nichts bekannt, außer dass es ein Abschiedsspiel geben wird. Einen Umbruch im Super-GAU-Stil wird es laut Ralf Rangnick nicht geben. Es werden in den nächsten 2 Jahren im Prinzip die gleichen Spieler sein wie jetzt. Und es fehle ihm die Fantasie, wer da in den nächsten 1-2 Jahren nachrücken solle, zum Beispiel eben in die Fußstapfen von Marko Arnautovic schlüpfen soll. Er schaut sich seit Jahren die Nachwuchsarbeit an von U17, U19, U21 und er könne sich nicht vorstellen, wer diese Lücken stopfen solle. Also aktuell kommt das Nationalteam ein bisschen am Zahnfleisch daher, seien es alte Verletzungen wie Alaba, Xaver Schlager oder neue wie Christoph Baumgartner. Da weiß man auch nicht mehr, ob der so zurückkommt, wie er vor der WM war, in Topform. Also das sind Dinge. Ralf Rangnick hat jetzt 2 Jahre Zeit, sein Vertrag ist verlängert. Ziel ist die EM-Teilnahme 2028 im Vereinigten Königreich. Das wird eine super Euro mit traumhaften Fans. Daran wird er gemessen werden. Die ersten Bewährungsproben gibt es im Herbst. Da ist dann Auftakt in die Nations League mit Heimspielen gegen Israel und Kosovo.
Berichtet Ihnen Daniel Kulowitz. Die Regierung will Energie günstiger machen und dazu die Netzkosten langfristig dämpfen, nämlich um gut 4 Milliarden Euro. Das ist im Zuge der Reformpartnerschaft beschlossen worden. Bis Stromkundinnen und Kunden das aber zu spüren bekommen, wird es noch etwas dauern. Die Staatssekretärin für Energie, Elisabeth Zehetner von der ÖVP, rechnet mit 2040, betont im Morgenjournal um 7 aber:
Wir arbeiten ja parallel an laufenden Reformen, die auch noch weitere Potenziale bringen werden. Alleine dadurch, wenn wir schneller werden, durch die Kompetenzentflechtung zwischen Bund und Ländern, was wirklich eine historische Errungenschaft ist, das hat der Österreich-Konvent vor 20 Jahren gefordert. Wir schaffen es jetzt erstmals gemeinsam mit den Ländern, das auch tatsächlich zu realisieren. Dann können wir noch mehr erwarten.
Noch zur Rechnung der Stromkunden, also diese 4,1 Milliarden bis 2040. Insgesamt sind Stromnetzkosten von 50 Milliarden in diesem Zeitraum zu erwarten. Das klingt ja doch wenig und sehr weit weg.
Ich weiß nicht, ob minus 8% wenig sind. Wir diskutieren teilweise jetzt bei anderen Preisen um Mini-Prozentzahlen. Also ich finde, 8% ist eine sehr anschauliche und auch eine sehr konkrete Zahl. Wir arbeiten als Bundesregierung seit Beginn an daran, die Strompreise günstiger zu machen. Und wie Sie zuerst die Inflation angesprochen haben, sieht man ja genau, dass jetzt Energie inflationsdämpfend wird. Das sind minus 0,5%, die alleine durch die Maßnahmen im Energiebereich jetzt lukriert werden konnten bei der letzten Vorausschau. Und ich glaube, das ist sehr ansehnlich und da können wir auch stolz drauf sein.
Sagt die Staatssekretärin für Energie Elisabeth Zehetner von der ÖVP im Morgenjournal um 7. Seit dem 1. Juli gelten in Österreich strengere Regeln für Banken bei der Vergabe von Krediten für Gewerbeimmobilien. Grund dafür war eine steigende Zahl von Zahlungsausfällen bei derartigen Krediten. Das Wirtschaftsforschungsinstitut WIFO hat in einer neuen Analyse festgestellt, dass die verschärften Vorschriften den ohne dies schwachen Bausektor bremsen. Sie könnten sich in weiterer Folge auch negativ auf die Inflation auswirken, heißt es. Die Regelungen sollten gelockert werden, lautet der Vorschlag des WIFO. Maria Kern.
Es war eine Entwicklung, die die österreichische Nationalbank und die Finanzmarktaufsicht mit Sorge beobachtet haben. Es geht um Kredite für gewerbliche Immobilien, genauer gesagt um jene Kredite, die nicht zurückgezahlt werden konnten. Deren Zahl ist in den vergangenen Jahren gestiegen und wurde damit eine steigende Gefahr für den Finanzmarkt. Seit dem Vorjahr gibt es daher strengere Eigenkapitalvorschriften für Banken, offiziell Systemrisikopuffer genannt. Und dieser Puffer muss seit wenigen Tagen, konkret seit dem 1. Juli, noch etwas größer sein und im kommenden Jahr soll er ein weiteres Mal vergrößert werden. Das WIFO hat die strengeren Regeln nun im Auftrag des Raiffeisenverbandes untersucht. Ökonom Thomas Url kommt zum Schluss.
Die Verschärfung tritt zu einem Zeitpunkt ein, in dem die österreichische Konjunktur sehr fragil ist. Also wir sind nahe an Null, teilweise negativ, was die Bauinvestitionen betrifft zum Beispiel. Und in dem Zeitpunkt ist eine zusätzliche Verschärfung der Kreditvergabemöglichkeiten für die Kreditwirtschaft kontraproduktiv.
Denn die strengeren Regeln würden dazu führen, dass weniger Kredite für den Bausektor vergeben werden könnten. Damit könnten auch weniger Wohnungen gebaut werden und das in einer Zeit, in der die Bautätigkeit ohne dies auf einem Tiefststand sei.
Und wir wissen, dass ein Wegfall von Neubautätigkeit auch mietpreissteigernd wirkt.
Das wiederum könnte die Inflation steigen lassen, wenn auch nur geringfügig. Aber in Zeiten hoher Inflation zähle jeder Zehntel Prozentpunkt, so der Ökonom vom WIFO. Er vergleicht den Eigenkapitalpuffer mit einem zu starken Medikament und stellt fest,
dass ein Breitbandantibiotikum wie dieser Puffer schlecht wirkt, zu große negative Nebenwirkungen hat und das Sinnvolle wäre, mit gezielten Maßnahmen die wenigen Institute zu belegen, die notleidende Kredite in großem Umfang haben.
Bei der Finanzmarktaufsicht entgegnet man, dass die im Vorjahr erstmals verschärften Regeln bisher zu keinem Rückgang bei der Kreditvergabe geführt hätten. Als Effekt würde laut einer Prognose der Nationalbank vielmehr erwartet, dass die Kreditvergabe von kapitalschwächeren zu kapitalstarken Banken wandere. Die könnten potenzielle Verluste bei Kreditausfällen auch besser tragen. Der Eigenkapitalpuffer ist aus der Sicht der FMA daher kein Bremsklotz, sondern vielmehr eine Art Airbag für den Finanzmarkt.
Zu Gericht jetzt. Dort muss sich der ehemalige Linzer Bürgermeister von der SPÖ Klaus Luger am Vormittag verantworten. Ihm wird Untreue vorgeworfen, weil er bei einer Postenbesetzung in der Linzer Veranstaltungsgesellschaft Liefer nachgeholfen haben soll. Dem späteren künstlerischen Leiter des Brucknerhauses soll er vorab die Bewerbungsfragen zugesteckt haben. Laut Plan der Richterin wird es ein kurzer Prozess, berichtet Robert Fürst.
3 Stunden sind für das Verfahren anberaumt. Neben der Befragung Klaus Lugers stehen 4 Zeugeneinvernahmen auf dem Programm. Darunter der ehemalige kaufmännische Geschäftsführer und damalige Aufsichtsratsmitglieder der Liefer. Im Kern geht es beim Untreuevorwurf um ein Rechtsgutachten. Luger hatte es in Auftrag gegeben, nachdem durch einen anonymen Hinweis bekannt geworden war, dass Lieferchef Dietmar Kerschbaum vor seinem Hearing die Fragen zugeschickt worden waren. Wie sich später herausgestellt hat, war allerdings der damalige Bürgermeister selbst die undichte Stelle. Luger hat später die Gutachterkosten von 19.000 Euro bezahlt. Gegen eine Geldbuße von 20.000 Euro hat ihm das Landesgericht eine Diversion angeboten. Die ist aber vom Oberlandesgericht gekippt worden. Die Richter haben mit generalpräventiven Gründen argumentiert. Trotz Schadensgutmachung und Geldbuße sei das kein ausreichendes Signal, dass jede und jeder die Gesetze einzuhalten hat. Dieses Vorgehen ist eine Parallele zum Fall Wöginger. Auch hier hat das OLG die Diversion abgelehnt. Was folgte, war ein Prozess mit 14 Verhandlungstagen. Im Fall Luger dürfte es deutlich schneller gehen. Das Urteil wird zu Mittag erwartet. Dem ehemaligen Linzer Bürgermeister drohen im Fall einer Verurteilung bis zu 3 Jahre Haft.
8.16 Uhr ist es jetzt. WhatsApp bekommt Benutzernamen. Ab sofort kann man sich in der Messenger-App seinen Wunschnamen sichern. Bei vielen poppt dafür gerade ein Hinweisfenster in der App auf. Im Laufe des Jahres wird die Funktion für alle 3 Milliarden Nutzer freigeschaltet. Der Benutzername soll vor allem mehr Datenschutz bringen. Laura Graf informiert.
Wer sich auf WhatsApp mit jemandem austauschen will, hat bis jetzt zwingend seine Handynummer freigeben müssen. Man kennt das vielleicht von Geburtstagseinladungen. Da wird man in eine neue Gruppe hinzugefügt und gibt seine Nummer automatisch an teilweise fremde Personen weiter. Damit soll jetzt Schluss sein. Künftig kann man WhatsApp auch nutzen, ohne dass der Chatpartner oder die Chatpartnerin die Handynummer sieht. Wer mag, kann statt der Nummer den Benutzernamen anzeigen lassen. Die Funktion findet man in der neuesten WhatsApp-Version in den Einstellungen im Menüpunkt Benutzernamen. Dort kann man den Namen festlegen und prüfen, ob er noch verfügbar ist. Wenn ja, wird der Name reserviert. Aktiv wird er erst später dieses Jahr, sobald WhatsApp die Funktion Land für Land freischaltet. Eine Sache bleibt aber, für die Anmeldung bei WhatsApp braucht es weiterhin die Handynummer.
Und weiter geht es jetzt im Nachrichtenstudio. Martin Balder, bitte.
In der ukrainischen Hauptstadt Kiew sind bei den schweren russischen Angriffen gestern nach jüngsten Angaben mindestens 30 Menschen getötet worden. Rund 130 Gebäude wurden zerstört. Mehrere Personen werden noch vermisst. Präsident Wolodymyr Selenskyj warf den westlichen Verbündeten vor, die zugesagten Raketenabwehrsysteme nicht geliefert zu haben. Wenn unsere Partner ihre Versprechen rechtzeitig erfüllt hätten, hätten wir mehr Leben retten können, so Selenskyj. In Albanien ist es bei den anhaltenden Protesten gegen ein Luxusimmobilienprojekt in einem Naturschutzgebiet zu Zusammenstößen gekommen. Demonstranten in Tirana bewarfen die Polizei mit Steinen und Eiern. Sie wurden mit Wasserwerfern und Pfefferspray zurückgedrängt. Das Bauvorhaben in der Lagune von Narta, bei dem Donald Trumps Schwiegersohn Jared Kushner federführend ist, sorgt seit Wochen für tägliche Kundgebungen. Die Demonstranten werfen Regierungschef Edi Rama Korruption vor. Beim deutschen Autobauer Mercedes wollen heute tausende Beschäftigte gegen den geplanten Sparkurs protestieren. Der Konzern will die Arbeitszeit ohne Lohnausgleich ausweiten. Die Gewerkschaft IG Metall kündigt einen heißen Sommer für die Autobranche an, falls diese weiter auf Arbeitsplatzabbau setze. Die Beschäftigten seien nicht schuld an der Misere. Die Weltgesundheitsorganisation hat den tödlichen Hunter-Virus-Ausbruch auf dem Kreuzfahrtschiff Hondius für beendet erklärt. Die letzte Person, die dem Virus auf dem Schiff ausgesetzt war, sei negativ getestet worden, so WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus. Insgesamt habe es mehr als 650 Kontaktpersonen in 33 Ländern gegeben. Auf der Hondius waren 3 Passagiere gestorben, sie dürften sich in Argentinien angesteckt haben. Der deutsche Fußball-Bundestrainer Julian Nagelsmann wird laut Medienberichten noch heute seinen Rücktritt erklären. Der 38-Jährige sei nach einer Krisensitzung beim Deutschen Fußballbund zu dieser Entscheidung gekommen, so der TV-Sender Sky und die Bild-Zeitung. Deutschland war bei der Fußball-Weltmeisterschaft ebenso wie Österreich im 16. Finale ausgeschieden. Das Wetter heute eine Mischung aus Sonne und Wolken, speziell von Vorarlberg bis in den Wienerwald ein paar Regenschauer. Ganz im Osten und im Süden einige Sonnenstunden und höchstens einzelne Schauer. Lebhafter bis kräftiger Nordwestwind und 21 bis 30 Grad.
Dankeschön, und mit diesen Aussichten verabschiedet sich Ihr Morgenjournal-Team Martina Petschile, Regie, Charlie Wimmer, Technik und Christine Tönicke-Frenkenberger. Danke für Ihr Interesse. Jetzt ist es 8.20 Uhr.